BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Im heutigen Tage blicken wir, auch aufgrund des traurigen Jahrestages von 40 Jahren Tschernobyl, noch einmal auf Atomkraft. Wir blicken generell auf Energieerzeugung, was denn günstig ist, was teuer ist, was denn wahr ist, was denn Märchen ist. Und wir diskutieren, inwiefern der Ausstieg aus der Atomkraft auch infolge des Unglücks im sowjetischen Kraftwerk in Tschernobyl nicht auch die Grundlage dafür gelegt hat, für die Probleme, in der die deutsche Wirtschaft sich heute befindet. Das ist leider ein trauriges, aber hochrelevantes Thema. Ich hoffe, Sie finden das auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Am letzten Wochenende gab es große Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Köln und München. Es ging um das Thema erneuerbare Energien.
Ja, wir laufen zu Fuß, wir machen hier Demo im Kanzleramt, wir setzen uns ein für die Erneuerbaren, denn die Energiewende ist das. Warum machen wir das nochmal, Matthias? Gibt es da gute Gründe für?
Für die Energiewende?
Ja.
Oh, ich weiß nicht, unabhängig sein von autoritären Regimen vielleicht?
Stimmt. Und nicht so hohe Preise wegen, ja, Öl- und Gasabhängigkeit, da einfach mal was dem entgegenzusetzen, ist auch eine gute Sache, oder?
Ja, voll gut. Und ich habe gehört, weniger CO2.
Macht weniger Extremwetter. Also alles Sachen, die hier ganz gut sind.
Es gibt eigentlich also gar keinen Grund, irgendwas gegen Erneuerbare zu tun.
Außer man heißt halt Katharina Reiche, sitzt im Bundeswirtschaftsministerium und ist halt leider fossile Lobbyistin. Und wen man dann am allerliebsten fragt, um Input für so Gesetze zu bekommen, das sind dann halt nicht Wissenschaftler oder Experten, die sich richtig gut auskennen, sondern fossile Energiekonzerne. Ich sag Katharina, ihr sagt, es reicht. Katharina? Katharina? Ach so.
Reiche muss weg. Ministerin Reiche muss also weg. Das Thema war ja, wir wollen erneuerbare Energien verteidigen. Was haben wir denn gesehen? Tja, wir haben Demonstrationen gesehen, bei denen die Veranstalter von 80.000 Teilnehmern sprechen. Die Polizei kam eher auf ungefähr 9.000 in Berlin und 7.000 in München. Organisiert wurden die Veranstaltungen von den Usual Suspects, würde man sagen. Compact, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, German Watch, German Zero und natürlich Fridays for Future. Und es gab ganz prominente Redner von Luise Neubauer über Maya Göpel bis zu Harald Lesch. Natürlich auch Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei. Es ging, wie man so schon sagte, den Frontalangriff von Katharina Reiche auf die erneuerbaren Energien zu verhindern. Wir haben es an dieser Stelle schon diskutiert, dass Frau Reiche überhaupt nichts gegen erneuerbare Energien tun möchte, sondern sie einfach nur sagt, wir können uns den Weg, wie wir ihn derzeit gehen, nicht weiter leisten. Wir können nicht weiter neue Kapazitäten schaffen, die nicht gebraucht werden, an Standorten, wo es bereits Überschuss gibt oder eben nicht die Möglichkeit, den Strom irgendwie zu verwenden. Man muss es eigentlich so zusammenfassen. Frau Reiche ist die Erste, die mal nüchtern auf die Zahlen blickt. Und sie hat es ja, wir haben es bereits mehrfach zitiert, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Gastbeitrag zusammengefasst. Die Systemkosten der Energiewende liegen bereits bei 36 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind rund 430 Euro pro Bürger. Und die Prognosen gehen dahin, dass die Systemkosten in den nächsten 10 Jahren auf 90 Milliarden Euro pro Jahr steigen werden. Je mehr man übrigens Kraftwerke und Kapazitäten an Standorten braucht, wo man den Strom nicht gebrauchen kann, desto schneller steigen die Systemkosten, nämlich die Subventionszahlungen ohne irgendwelchen Nutzen. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass wir mit dem Ausstieg aus der Kernkraft 20 Gigawatt gesicherte und CO2-arme Stromerzeugung einfach abgeschaltet haben. Und die Folge kennen wir auch alle. Wir müssen nur von der Stromrechnung blicken und wir sehen es auch in der Wirtschaft, die sich zunehmend aus Deutschland verabschiedet. Und das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ich dachte mir, das machen wir, indem wir uns die einzelnen Faktoren des Themas Energie und Wirtschaft nochmal kurz vor Augen führen. Erinnern wir uns nochmal, was es geht. Blicken wir auf die Grundlagen. Die erste Aussage ist folgende. Der Energieverbrauch korreliert direkt mit dem Wohlstand. Da kann man jetzt rumdiskutieren und jammern und kritisieren. Es ist einfach so. Desto höher der Wohlstand einer Gesellschaft, desto höher der Energieverbrauch. Oder umgekehrt, je mehr Energieeinsatz, desto höher auch der Wohlstand einer Gesellschaft. Wenn man nun daran denkt, den Energieeinsatz zu reduzieren, wie das beispielsweise das sogenannte Energieeffizienzgesetz der Bundesregierung, der alten Bundesregierung, fordert, dann bedeutet es nichts anderes als ein Verzicht auf Wohlstand. Ja, die Kurve wird flacher. Es ist nicht so, dass der Energieverbrauch proportional 1:1 immer genauso steigt wie der Wohlstand. Es nimmt global quasi ab, aber es gibt keine Situation, wo ein Zuwachs am Wohlstand stattfindet bei weniger oder gleichem Energieeinsatz. Es gibt kein Land der Welt, welches es bis jetzt getan hat, freiwillig den Energiebedarf zu senken. Und wenn es unfreiwillig passiert ist, dann immer verbunden mit einem Wohlstandsverlust. Hinzu kommt, auch das wissen wir, der Energiebedarf wird aus anderen Gründen weiter steigen. Man denke nur an künstliche Intelligenz und Automatisierung. Roboter und Computer brauchen bekanntlich Strom. Das ist übrigens ein Grund dafür, warum die Konzerne in den USA selbst Kraftwerke bauen oder alte Kraftwerke, auch alte Atomkraftwerke, reaktivieren. Das Ganze ist übrigens nicht neu. Der englische Ökonom William Stanley Jevons hat bereits 1865 festgestellt, dass Energieeffizienzmaßnahmen nicht dazu führen, dass man weniger Energie verbraucht, sondern dass an anderer Stelle mehr Energie nachgefragt wird. Deshalb spricht man heute vom Jevons Paradox. Also, wir haben immer mehr Energienachfrage, auch wenn wir immer energieeffizienter werden. Der nächste Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Hinweis, der auch gerne vergessen wird, dass Strom nur ein Teil dieser ganzen Energie ist, über die wir sprechen. In Deutschland beispielsweise stammt über 36% der Energie aus Mineralöl, fast 26% aus Erdgas, 20% aus den sogenannten erneuerbaren Energien und 7% aus Steinkohle, fast 8% aus Braunkohle und aus Kernenergie eben nichts mehr. Das heißt, wir haben natürlich ein System, welches zu 80% immer noch von fossilen abhängig ist. Und das Interessante ist übrigens, dass sich daran nichts geändert hat. Der Energieverbrauch, der gesamte Energieverbrauch ist in den letzten 10 Jahren gesunken. Woran liegt das? Natürlich an Deindustrialisierung, aber am Mix hat sich nichts geändert. Vor 10 Jahren hatten wir 80% fossile und heute haben wir 80% fossile. So viel zum Thema, dass der Einstieg erneuerbarer Energien unsere Abhängigkeit von fossilen Importen reduzieren würde. Bis jetzt hat es zumindest nicht geklappt damit. Ein weiterer Punkt, der immer angeführt wird, wenn man mit Befürwortern der Energiewende spricht, ist die Aussage, dass ein Umstieg auf ein rein elektrisches System quasi Primärenergie spart. Einfach deshalb, weil ein reines strombasiertes System weniger Effizienzverluste hat. Diese Aussage stimmt. Unstrittig. Wenn wir wie China sehr stark in Richtung Elektrisierung gehen würden, würden wir entsprechend weniger Primärenergie brauchen. Einfach deshalb, weil wir die Effizienzverluste nicht mehr hätten. China ist dahingehend ein Vorbild. Es dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass China in einer Hinsicht sich deutlich von uns unterscheidet. China ersetzt nicht vorhandene Kraftwerke mit erneuerbaren Energien, sondern China baut alles aus. Kohle, Kernkraft, Wasserkraft, Solar und Photovoltaik. Das ist ein anderer Ansatz Und vor allem verfolgt Chile den Ansatz, Strom möglichst billig zu machen, was natürlich gut ist, weil dann lohnt sich zum einen die Produktion energieintensiver Güter wie Photovoltaikzellen oder Batteriezellen. Und zum anderen gibt es natürlich einen automatischen Anreiz zum Umstieg. Statt also Wärmepumpen oder E-Autos subventionieren zu müssen, wären diese alleine schon aufgrund des günstigen Strompreises attraktiv. So wie auch in Frankreich, wo, wie wir wissen, die Strompreise deutlich unter dem deutschen Niveau liegen. Ein weiterer Punkt, über den wir sprechen müssen, ist das ganz große Thema von Erzeugungs- versus Systemkosten. Es wird immer wieder gesagt, Photovoltaik und Wind seien unschlagbar günstig. Warum? Weil man dabei nur auf die Erzeugungskosten blickt. Zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass es etwas gibt, was noch günstiger ist als Photovoltaik und Wind, und das ist die Laufzeitverlängerung von bestehenden Atomkraftwerken. Das hat bereits vor einigen Jahren eine Studie der Internationalen Energieagentur gezeigt. Ausgabe Projected Costs of Generating Electricity 2020 Edition. Da sieht man eben, dass nichts so günstig ist wie die Laufzeitverlängerung von Kraftwerken, die bereits dastehen. Das kann niemanden überraschen und deshalb diskutieren ja auch einige Länder bereits Laufzeiten von ungefähr 100 Jahren für ihre Kernkraftwerke.
Der Zahltag ist für die meisten Leute ein Höhepunkt. Für Lohnverantwortliche aber jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlichen Compliance-Prüfungen, fehlerfreien Abrechnungen und der Erfüllung sämtlicher lokaler Anforderungen, alles in einem System. Vereinfachen Sie Ihre Lohnabrechnung und bleiben Sie dabei compliant. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten oder alles selbst übernehmen möchten, Personio Payroll passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Personio Payroll ist für den Zahltag gemacht, damit alle bezahlt werden, aber nicht mehr auf ihre Kosten. Starten Sie jetzt entspannt in die Lohnabrechnung auf personio.de/BTO.
Der nächste Punkt ist, dass natürlich die sogenannten Levelized Cost of Energy, die immer diskutiert werden, also die reinen Erzeugungskosten, nicht die Gesamtkosten widerspiegeln. Das ist ja der Punkt von Katharina Reiche. Warum? Wir brauchen eben Backups. Wir brauchen andere Dinge im Prinzip, um ein erneuerbares System betreiben zu können. In der vergangenen Woche war ich bei Welt TV zu Gast und habe mit einer Journalistin der Taz darüber diskutiert. Da habe ich gemeint, ja, Sonnenstrom ist unschlagbar billig, wenn die Sonne scheint. Und der ist unschlagbar teuer, wenn die Sonne nicht scheint. Denn dann müssen andere Erzeugungsformen einspringen. Und das ist das, was eben gerne ausgeblendet wird.
Wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, und ich habe das mal gemacht beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, die verfolgen ja seit Jahren die Stromentstehungskosten. Und da geht hervor, also Sonne und Wind sind deutlich günstiger als Gas oder Kohle. Also die Stromentstehungskosten für eine Kilowattstunde Sonne betragen 5 bis 10 Cent, bei Wind ähnlich. Kohle kostet 30 Cent.
Diese Fraunhofer-Studie, die liebe ich. Ja. Die Studie macht ja, also muss die Annahmen, aber die wird durch allen Medien getrieben. Die müssen die Annahmen einfach anschauen. Also, es gibt drei Faktoren, die wichtig sind. Die eine Frage ist Kapitalkosten. Die Zuschauer mögen es mir bitte entschuldigen, nach dem Motto, wie viel ist die erforderliche Kapitalverzinsung? Da sagen die Autoren, bei Atomkraft sind es 10%. Und bei Windkraft ist es nur 5%. Gibt es keinen Grund, warum der Unterschied ist, dasselbe Zinssatz. Aber egal, zwei verschiedene Dinge. Hat natürlich bei Anlagen wie Atomkraft, wo sie am Anfang viel investieren, die dann lange, lange Energie liefern, hat es einen Effekt, weil die Zahlungen, die halt in 10 Jahren erst kommen, sind auf heute abgezinst, nennt man das viel weniger wert. Das zweite ist, sie nehmen Nutzungsdauer an von 40 Jahren für Atomkraft wie für Wind. Wir wissen, Windkraftanlagen halten maximal 25 Jahre. Atomkraftanlagen halten locker 40 Jahre, eher 60, eher 80. Die ersten Länder sprechen von 100 Jahren. Und jetzt kommt der dritte Punkt noch. Sie sagen, die Atomkraftwerke würden nur zu 30% genutzt werden. Das heißt, 70% der Zeit stehen sie rum.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich muss Ihnen erklären, wie die Zahlen sind, bevor Sie das nächste Mal wieder in der Zeitung schreiben, weil das die Studie ist eine Frechheit. Die Echt-Ist-Nutzung dieser Anlagen von Atomkraft weit über 90%. Wenn Sie also annehmen,
dass... Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei den reinen Gestehungskosten. Wir kennen das. Wenn es um Atomkraft geht, wird sofort gesagt, naja gut, Laufzeitverlängerung mag ja sein, aber Neubauprojekte sind doch unglaublich teuer. Und das stimmt. Wenn man sich mal anschaut, was in den letzten Jahren im Westen gebaut wurde, dann kann man nur sagen, was für ein Drama. Die Kosten steigen mindestens das Doppelte, kann sogar noch höher sein. Und der Zeitverzug ist enorm. Flamanville 3 zum Beispiel in Frankreich hat wahrscheinlich eine Überschreitung der Kosten um das Vierfache und einen Zeitverzug von 12 Jahren. Auch das finnische Kraftwerk Olkiluoto 3 hat mehr als doppelt so viel Kosten und eine Verzögerung von 13 Jahren. Diese Beispiele werden immer gerne angeführt, wenn es darum geht zu sagen, Atomkraft ist viel zu teuer. Doch liegt das wirklich an der Atomkraft? Es gibt wahrscheinlich andere Gründe dafür. Das erste ist, wir haben es hier zu tun mit sogenannten First-of-a-Kind-Projekten. Das sind neue Technologien. Neue Technologien sind am Anfang immer teurer. Sobald man mehrere Kraftwerke davon bauen würde, würden die Kosten drastisch sinken. Das konnte man in der Vergangenheit auch betrachten. Als Deutschland mehrere Atomkraftwerke gleichzeitig gebaut hat, hatten wir deutlich geringere Kosten. Das zweite ist, wir haben es natürlich zu tun mit erheblichen Regulierungskosten und politischer Unsicherheit. Das wirkt sich vor allem in Europa aus. Und das nächste ist, wir haben trotzdem, auch wenn die Atomkraftwerke am Anfang sehr teuer sind, aufgrund der Tatsache, dass man sie sehr lange nutzen kann, Stichwort Richtung 100 Jahre, und dass sie normalerweise ungefähr 90% der Zeit zur Verfügung stehen, also faktisch rund um die Uhr laufen, am Ende dennoch relativ günstigen Strom. Ein anderer Blick ist auch interessant. China und Südkorea bauen Atomkraftwerke deutlich günstiger. Einfach deshalb, weil sie diese in einer Art Serienverfahren bauen, so wie Deutschland und Frankreich das getan haben vor 40, 50 Jahren. Wir sehen das in China. Die durchschnittliche Bauzeit beträgt dort 5 bis 7 Jahre. Es gibt keine Kostensteigerung, sondern im Gegenteil, die Kosten sinken. Einfach deshalb, weil man standardisierte Designs einsetzt. Diese Studien sind hochinteressant und man kann ganz klar sagen, sie haben im Prinzip heute significantly lower cost. So sagt eine Studie das, significantly lower cost als der Westen. Einfach deshalb, weil sie schaffen, Atomkraftwerke so zu bauen. Das Ganze führt übrigens, auch das er kurz erwähnt, zu einem strukturellen Vorteil Chinas im Wettbewerb mit den USA beim Stichwort künstliche Intelligenz. Goldman Sachs hat bereits vor einigen Monaten gesagt, sie glauben, dass China das Rennen um künstliche Intelligenz gewinnen wird, einfach deshalb, weil es strukturell mehr Energie im Angebot hat als der Westen. Die Koreaner können es übrigens auch. Die Koreaner haben in Baraka in den Vereinigten Arabischen Emiraten 4 Reaktoren gebaut. Die haben eine geringfügige Budgetüberschreitung gehabt, blieben aber in der Zeit. Und die Kosten, die dort rauskommen, liegen bei ungefähr 8 Cent pro Kilowattstunde. Also hoch wettbewerbsfähige Erzeugungskosten für Strom. Ich finde es übrigens deshalb interessant, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Atomkraftwerke gebaut haben. Denn im Unterschied zu uns haben die wirklich viel Sonne. Und die hätten noch viel Platz in der Wüste, irgendwelche Solarkraftwerke aufzubauen. Das machen sie auch. Aber die Araber haben festgestellt, auch dort ist es nachts dunkel. Und dafür brauchen sie Strom. Und deshalb Atomkraftwerke. Jetzt gibt es natürlich Gegenargumente. Tja, die chinesischen Kosten sind nicht transferierbar. Die haben niedrige Lohnkosten. Das stimmt. Sie haben staatliche Förderung. Da würde ich sagen, naja, staatliche Förderung brauchen alle Projekte, die mit Energie zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass die erneuerbaren Energien in Deutschland ohne staatliche Förderung funktionieren. Und was die Kraftwerke im Vereinigten Arabischen Emiraten betrifft, ja, es gab auch Verzögerungen. Aber das Ganze ist eben gering gewesen im Vergleich zu dem, was wir an europäischen Standorten erlebt haben. Wir sehen also, es kann gemacht werden. Und das sagt auch die Internationale Energieagentur. Die sagt, der Benchmark für westliche Länder, wenn man es richtig macht, liegt bei ungefähr 4.500 US-Dollar pro Kilowatt. Und damit wären die Atomkraftwerke durchaus profitabel betreibbar. Hinzu kommt auch, finde ich jedenfalls, der Ansatz zu sagen, man geht Richtung Small Modular Reactors. Normalerweise könnte man ja sagen, naja, kleinere Anlagen sind teurer pro Erzeugungseinheit. Aber wenn man die quasi in der Fabrik herstellt, in Serienfertigung, hat man natürlich die ganzen Zulassungskosten nicht mehr. Und man hat enorme Economies of Scale und Erfahrungseffekte. Und das führt dazu, dass die Kosten entsprechend sinken. Aber damit haben wir ja nur über die reinen Entstehungskosten gesprochen, noch nicht über die Systemkosten. Schauen wir uns die Systemkosten nochmal kurz an, die Zahlen, die Frau Reiche angeführt hat und in der deutschen Diskussion gerne verschwiegen werden. Was sind denn Systemkosten? Systemkosten beinhalten alles, was anfällt an Kosten im Stromsystem, um die variable Erzeugung quasi von Wind und Solar zu integrieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören zum einen der Netzausbau. Wir wissen, wir müssen über 6.000 Kilometer Netze bauen, aufgrund der Tatsache, dass wir das Stromsystem ändern. Hätten wir weiter die festen Standorte gehabt wie früher, wo früher Atomkraftwerke standen oder die Kohlekraftwerke standen, hätten wir das nicht gebraucht. Wir müssen sogar einen Redispatch machen. Das heißt, wir müssen Netzengpassmanagement machen, müssen Kraftwerke anschalten, abschalten, einspringen lassen, um das Netz immer stabil zu halten. Diese Eingriffe kosten Geld. Für diese Eingriffe müssen Anlagen vorgehalten werden. Und diese Eingriffe sind in den letzten Jahren richtig explodiert. Hatten wir vor vielleicht 20 Jahren ein paar Dutzend Eingriffe, sind wir heute Richtung 20.000 Eingriffe pro Jahr unterwegs. Wir brauchen drittens, das wissen wir alle, Backup-Kapazitäten. Deshalb eben das Stichwort Gaskraftwerke, die Robert Habeck bauen wollte, da war es noch gut für die Grünen, und die Frau Reich jetzt auch bauen möchte, was jetzt plötzlich schlecht ist, aber eigentlich die Wahrheit ist, wir müssen sie nur deshalb bauen, weil Gaskraftwerke am leichtesten regelbar sind und einspringen können, wenn Wind und Sonne eben nicht funktionieren. Und wir haben ja gesehen in der vorletzten Woche, Stichwort Dunkelflaute, dass das durchaus lange Phasen sein können. Natürlich gibt es dazu auch noch die Möglichkeit nachzudenken, zu sagen, ach, wir machen Speicher, Batterien oder Pumpspeicher. Nun, ich wüsste nicht mehr, wie viele Täler in Deutschland wir fluten wollen für Pumpspeicherwerke. Das wird wohl nicht funktionieren. Bleiben Batterien. Und Batterien, stimmt, die können einen Beitrag leisten, aber sie sind nicht geeignet, Deutschland stundenlang im Strom zu versorgen. Das ist technologisch, physikalisch und vor allem finanziell nicht darstellbar. Was gehört noch zu den Systemkosten? Tja, die Subventionen für erneuerbare Energien. Wenn also zum Beispiel Carsten Schneider, der Bundesumweltminister, in windschwachen Gegenden Baden-Württembergs und Bayern noch 2000 Windräder bauen möchte, dann ist das extrem teuer. Warum? Wenn der Wind weniger stark bläst, nehmen wir mal an, halb so stark wie im Norden, heißt das eben nicht, dass die Windkraftanlagen halb so viel Strom erzeugen. Nein, die erzeugen die beim Achtel. Das hat was mit physikalischen Grundsätzen von Windkraftanlagen zu tun. Und vor dem Hintergrund ist es am Ende ein richtiger, großer Subventionsbedarf. Denn das Windrad, welches ich in Bayern hinstelle und das, welches ich in Schleswig-Holstein hinstelle, kostet vom Investitionsvolumen her dasselbe. Und zum Schluss gibt es noch Steuermindereinnahmen und andere staatliche Zuschüsse, die weitgehend intransparent sind. Wir erinnern uns daran, dass er das Bundeswirtschaftsministerium, damals noch von Robert Habeck geführt, gesagt hat, es würde sich nicht lohnen, die Kosten der Energiewende irgendwie darzustellen. Das wäre ja auch irrelevant. Das im Prinzip ist dieses ganze große Thema Black Box. McKinsey hat das im Strommarktreport 2026 mal versucht zu berechnen. Und die haben gesagt, naja, wir geben jährlich ungefähr an staatlichen Subventionen aus 25 Milliarden Euro für die Förderung erneuerbarer Energien und für Netzzuschüsse. Wir haben Mindereinnahmen steuerlicherseits von ungefähr 5 Milliarden Euro. Wir haben Kosten für den Redispatch etc. von ungefähr 5 Milliarden Euro. Es gibt einen weiteren Zuschuss für Übertragungsnetze durch den Bund von ungefähr 6,5 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind hier schon mal locker Richtung 40 Milliarden Euro unterwegs. Wir sind ungefähr bei 36 Milliarden, die Frau Reiche auch genannt hat in ihrem Artikel. Und das Ganze kumuliert sich natürlich, weil es jedes Jahr neu anfällt. Wir kennen alle die Jubelmeldungen, wenn es mal wieder negative Stromkosten gibt an Strommärkten. Die Motto, heute haben wir negative Preise. Wie super ist das doch? Ich selber denke mir immer so, na gut, schön, dass der Preis negativ ist. Meine Stromrechnung ändert sich nicht. Woran liegt das? Wenn Strom im Überschuss vorhanden ist und nicht gebraucht wird, ist er wertlos. Wir müssen im Prinzip ihn verklappen ins Ausland, sage ich immer so schön. Die Österreicher können ihre Pumpkraftwerke wieder anwerfen und Wasser nach oben pumpen. Zum anderen, was viel schlimmer ist, ist, wir müssen Anlagen abschalten, aber die Eigentümer dieser Anlagen werden entschädigt. Das heißt, immer dann, wenn über negative Strompreise gejubelt wird, müssen wir eigentlich traurig sein, weil unsere Stromrechnung hochgeht, weil wir Anbieter für etwas entschädigen, dafür etwas herstellen, was keinen Wert hat und keiner braucht. Und darum, wiederhole ich mich nochmal, hat Frau Reich natürlich recht, das eindämmen zu wollen. Denn weitere Photovoltaikkapazitäten beispielsweise würden dieses Problem nur weiter vergrößern, ohne irgendeinen Nutzen zu bringen. Wenn man einen Nutzen haben möchte, dann muss man einen Weg finden, dieses Stromangebot zu speichern. Darum Batterien, das kann etwas helfen. Nur vergessen wir nicht, die Batterien treiben die Kosten des Systems natürlich auch nach oben. Das Ganze kann man übrigens auch absehen an der Korrelation zwischen dem Anteil erneuerbarer Energien und den effektiven Strompreisen in Europa. Die Aussage ist ganz eindeutig. Je höher der Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz ist, desto höher sind auch die Strompreise. Und das ist doch klar. Wenn ich einen höheren Anteil erneuerbarer Energien habe, bedeutet es nichts anderes, als dass die Systemkosten nach oben gehen. Ich muss mehr Kapazitäten bereithalten, die einspringen, wenn erneuerbare Energien nicht da sind. Ich muss mehr Netze bauen, ich muss mehr Speicher bauen, ich muss mehr Netzeingriffe vornehmen. Es ist im Prinzip logisch, kann ich überraschen, und das zu leugnen ändert nichts an der Tatsache, dass es da ist. Deshalb war Deutschland im Jahr 2025 das teuerste Stromland in Europa mit 38,35 Cent pro Kilowattstunde. Das war 34% über dem EU-Durchschnitt, der bei 28,72 Cent pro Kilowattstunde lag. Und man kann jetzt hin und her rechnen, an dieser Korrelation rüttelt es sich nicht. Und dann gibt es wieder Leute, so richtige Helden, die da auf X oder woanders schreiben, das stimmt doch gar nicht. Schau nach Schweden, schau nach Norwegen, schau nach Österreich. Die haben einen hohen Anteil erneuerbarer Energien und günstige Preise. Tja, Problem an der ganzen Sache ist, dort handelt es sich um regelbare Wasserkraft und nicht um volatile Wind- und Solaranlagen. Dänemark übrigens hat einen hohen Windanteil und auch hohe Preise. Und da gab es auch die witzige Meldung, Dänemark würde sich zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen. Das stimmt natürlich nicht. Dänemark ist ein großer Stromimporteur, dann wenn der Wind eben nicht so bläst, aus den anderen skandinavischen Ländern, aber auch von uns. Das heißt, auch Dänemark schafft es nicht, 100% erneuerbar zu sein. Und es gibt zumindest immer mehr Indikatoren, dass Dänemark darüber nachdenkt, unter Umständen auf Atomkraft zu setzen, um das System zu stabilisieren. Womit wir natürlich zur Frage kommen, ob nicht doch die Kernenergie eine wichtige Rolle spielen könnte, auch in Deutschland. Und da kennen wir die ganzen Sachen. Es gibt eine Studie von We Planet, die im Prinzip gesagt hat, was ist ein günstigeres Energiesystem? Ein Energiesystem, welches zu 100% auf erneuerbare Energien setzt, oder ein Energiesystem, welches auf erneuerbare Energien in Kombination mit Atomkraft setzt. Die Aussagen sind ganz eindeutig. Wie gesagt, die Studie ist in den Shownotes verlinkt. Man kann ganz klar sagen, ein Kombinationsszenario ist deutlich günstiger. Man spricht von Kosteneinsparungen von ungefähr 20%. Das ist eine wichtige Ersparnis, vor allem deshalb, weil wir auf diese Art und Weise natürlich die Industrie und auch die Bürger nicht weiter belasten. Was wäre denn die optimale Kernkraftkapazität? Die Idee wäre in der Tat, 57 Gigawatt an Kernkraftleistung zu bieten. 8 Gigawatt kämen durch die Reaktivierung der 6 zuletzt abgeschalteten Reaktoren zustande, und für die fehlenden 49 Gigawatt müssten neue Kraftwerke gebaut werden. Im Szenario würde die Kernkraft dann ungefähr 43% der Jahreserzeugung abdecken und der Rest käme dann über Wind und Solar. Die Studie liegt auf dem Tisch. Der Kanzler hat gesagt, der Atomausstieg war ein strategischer Fehler. Frau von der Leyen hat gesagt, es war ein strategischer Fehler. Ich finde, es ist Zeit, diesen Fehler anzugehen. Und jetzt werden Sie sagen, ausgerechnet heute kommt der Stelter wieder mit Atomkraft?
In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf.
Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist. Sowjetische Vertreter ersuchten bei dem Deutschen Atomforum in Bonn und in Schweden um Hilfe bei der Eindämmung des Brandes.
Die sowjetischen Fernsehnachrichten heute Abend, 19 Uhr. Mitten in der Sendung wird lediglich eine Meldung verlesen. Erstmals ist die Rede davon, dass Menschen in der Umgebung des Unglücksreaktors ihre Häuser verlassen mussten. Eine Zahl nannte der Sprecher nicht. Er teilte mit, dass eine Regierungskommission von Spezialisten nach Tschernobyl gereist sei. Die bei dem Unglück freigesetzte Radioaktivität werde noch gemessen, hieß es.
Vor 40 Jahren, auf den Tag genau, am 26. April 1986 gegen 1.30 Uhr morgens, ereignete sich in Tschernobyl im Block 4 des aus 8 RBMK-Anlagen bestehenden größten sowjetischen Kernkraftwerkes infolge eines unzulässigen, ungenügend vorbereiteten und auch nicht genehmigten Experiments ein Unfall, ein GAU. Es war der schwerste und folgenreichste Unfall in der über 50-jährigen Geschichte der friedlichen Kernenergienutzung. Es gibt übrigens eine Fernsehserie dazu, Tschernobyl, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte. Ich habe sie gerade gesehen. Es ist natürlich dramatisch, es gibt schreckliche Bilder. Es zeigt aber, was da passiert ist. Es zeigt zum einen den Fehler, es zeigt zum anderen auch die politische Reaktion des Vertuschens von dem, was passiert ist, zu späte Reaktionen. Und es zeigt natürlich hinterher auch teilweise die, wie soll ich sagen, Unmenschlichkeit, mit der man dann mit den Folgen dieses dramatischen Unfalles umgehen musste. Es ist ganz klar, dass die Freisetzung von radioaktiven Spaltprodukten zu einer starken Belastung geführt hat für die Rettungsmannschaften und für die Bevölkerung, die in der Gegend des Standortes gelebt hat. Doch woran lag es? Nun, es lag zum einen am Reaktortyp, zum anderen an Sicherungsmaßnahmen, die dort vorgesehen waren. Dann gab es eben dieses menschliche Versagen, einen Versuch durchzuführen, nicht genehmigt und der geriet außer Kontrolle. Und es folgte dann staatliches Missmanagement. Die Frage ist natürlich, ist dieser Unfall, ist dieses Szenario überhaupt auf Deutschland übertragbar gewesen? Nein.
Die in Deutschland betriebenen Kernkraftwerke haben mit der Konzeption und Technik der in der Ukraine, Russland und Litauen gebauten RBMK-Reaktoren, Hochleistungsreaktoren mit Kanälen, nichts gemeinsam. Aus physikalischen Gründen ist ein vergleichbarer Unfall in einem deutschen sowie in allen anderen westlichen Leichtwasserreaktoren ausgeschlossen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Bauart und Sicherheitstechnik. Westliche Leichtwasserreaktoren haben einen negativen Leistungskühlmitteltemperaturkoeffizienten. Das heißt, dass eine Erhöhung der Kühlmitteltemperatur zu einem Leistungsabfall führt, was die Reaktorleistung stabilisiert und damit kontrollierbar und sicher macht. Ein RBMK-Reaktor hat dagegen einen positiven Koeffizienten, was dazu führt, dass eine Temperaturerhöhung die Leistung steigert und zu einer unkontrollierbaren Leistungssteigerung und damit, wie in Tschernobyl, zur Katastrophe führen kann. Hintergrund dieser Auslegung ist die Möglichkeit, kernwaffenfähiges Plutonium zu produzieren. Darüber hinaus fehlte in Tschernobyl ein Sicherheitsbehälter, der die radioaktiven Teile einschließt. Deutsche Reaktoren hingegen verfügen über diesen Sicherheitsbehälter sowie redundante Kühl- und Sicherheitssysteme, um die Freisetzung von Radioaktivität zu verhindern.
So Ulrich Gräber, ehemaliger Manager der ENBW, das zu Kernkraftzeiten, in der letzten Woche in einem Kommentar für Cicero. Wir wissen dennoch, was kam. Die Grünen dominierten schon lange die Diskussion zum Thema Atomausstieg. Wir hatten dazu mehrere Folgen an dieser Stelle, möchte ich gar nicht groß wiederholen. Nur es ist ganz klar, es war immer eine Kombination aus Umweltgedanken, aber eben auch aus politischem Gedanken, galt doch der Atomstaat in Anführungsstrichen als ein ideales Feindbild, welches es galt zu bekämpfen. Dennoch kann man festhalten, 4 Monate nach dem Unglück von Tschernobyl beschloss auch die SPD den Atomausstieg und Rot-Grün, das wissen wir, setzte ihn im Jahre 2000 um, als der grüne Umweltminister Jürgen Trittin versprach, dass die Energiewende nur eine Kugel Eis pro Haushalt kosten würde pro Monat. Was sind die Folgen? Während durch den Unfall von Tschernobyl weltweit nach Schätzungen rund 4000 Menschen ums Leben kamen, starben nach Berechnungen in Deutschland alleine über 19.000 Menschen wegen der höheren Luftverschmutzung, weil man Atomkraftwerke abgeschaltet hat und stattdessen auf Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke gesetzt hat. Die Zahl der schweren Erkrankungen, also Atemwegserkrankungen, wird allein in Deutschland auf 177.000 geschätzt. Das Abschalten der Kernenergie und die Nutzung von fossilen Energieträgern seither verursachte zusätzliche CO2-Emissionen in Höhe von rund 730 Millionen Tonnen. Mehr als die gesamten Emissionen Deutschlands im Jahr 2024. So Berechnungen von vPlanet, die ich ebenfalls verlinkt habe. Doch wie kam es nun wirklich zum Ausstieg aus der Atomkraft? Wie ist das damals abgelaufen? Wie waren die politischen Prozesse? Das hat der ehemalige Energiemanager Ulrich Gräber, ich habe ihn gerade schon zitiert, in einem Buch festgehalten. Titel des Buches: Kniefall vor der Unvernunft, der lange Schatten des Atomausstiegs. Ich fand das gerade am heutigen Tag so interessant, dass ich mich verabredet habe mit ihm, um genau darüber zu sprechen.
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen auch die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Ulrich Gräber kommen, noch kurz dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Unter handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein sogenanntes H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie das Handelsblatt abonnieren und sich so 4 Wochen von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Mehr Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Ulrich Gräber.
Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unter anderem Technikvorstand der NBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Vor kurzem ist sein Buch erschienen: Kniefall vor der Unvernunft, der lange Schatten des Atomausstiegs.
Sehr geehrter Herr Gräber, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank.
Herr Gräber, ich habe schon einiges zu Atomkraft gemacht. Ich habe eigentlich meinen Hörern mal geschworen, ich mache nichts mehr zu Atomkraft, bis ich dann über Ihr neues Buch gestolpert bin und gedacht habe, ah, das ist so spannend, ich muss doch nochmal über Atomkraft sprechen. Bevor wir einsteigen, eine Frage zum Anfang. Sie sind ja schon länger nicht mehr beruflich tätig. Warum haben Sie jetzt nochmal den Anlauf genommen, nochmal was über Atomkraft zu schreiben?
Ja, das ist vielleicht eine längere Geschichte. Ich bin ja einer der wenigen, der noch diese Erfahrung mitbringt und der auch noch aktiv tätig ist. Und ich habe mein operatives Leben in der Energiewirtschaft, in der Kernenergie 2012 beendet und war dann immer noch als Berater tätig. Bin dann auch ab 2020 in den Wirtschaftsrat eingetreten, Rheinland-Pfalz. Und da kam dann das Ereignis mit der Ukraine und das Wiederanfahren der eigentlich schon zum Abschalten freigegebenen Kernkraftwerke. Und dann tat ja der Herr Scholz so einen tollen Satz, das Pferd Kernenergie ist in Deutschland totgeritten, und das hat mich dann doch etwas gereizt. Und ich hatte dann den Kontakt auch mit dem Cicero, und dann dachte ich, nach einigen Artikeln, da kannst du eigentlich jetzt mal ein Buch schreiben. Und ich kann ja eigentlich aus einem Füllhorn von Erfahrungen berichten, die kaum einer in meiner Branche hat. Denn ich habe beim Anlagenhersteller KWU Siemens begonnen, 1974, war auch am Bau von 2 Kernkraftwerken in Philippsburg beteiligt und bin danach auf die Betreiberseite gewechselt, zuerst als Berater und dann eben als Vorstand für die Kraftwerke, für den Betrieb der Kraftwerke und später dann wieder zum Hersteller. Also ab 2007 war ich wieder beim Hersteller. Es war ja so ein geschlossener Kreislauf eigentlich bei mir. Ich habe mich nicht nur mit Kernkraftwerken beschäftigt, sondern auch mit dem Deutschen Entsorgungszentrum, das ja in Gorleben geplant und gebaut wurde. Ich habe mich auch mit Managementberatung beschäftigt. Ich war eigentlich als Berater mit an der Entstehung der NBW beteiligt. Ich habe die Kernkraftwerksorganisation optimiert. Also ich habe da schon eine Erfahrung, die man in der Branche so in diesem Umfang eigentlich nicht trifft. Also die meisten gehen zum Hersteller und bleiben da, oder die meisten gehen zum Betreiber, zum Energieversorger und bleiben da. Und ich habe dann öfters mal die Seiten gewechselt. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt dieses Thema Kernenergie wieder virulent wird, dann sollte eigentlich einer wie ich sich mal hinsetzen und mal aus seiner Erfahrung berichten und das aufschreiben und vielleicht dann auch ja so eine Botschaft hinterlassen. Leute, die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, müssten wir eigentlich in der Zukunft nicht nochmal machen. Es ist ja so, wenn man die Zukunft optimal gestalten will, sollte man die Vergangenheit kennen, obwohl das heute oftmals abgelehnt wird. Aber ich bin nach wie vor da überzeugt, dass eine gute Zukunft eigentlich nur bei Kenntnis der Vergangenheit gelingt. Und ich bin ja einer, der zwar ja durch die Abschaltung der Kernkraftwerke gegen den Grünen jetzt sehr verbittert sein könnte, bin ich aber nicht, weil die Grünen sind für mich nicht das Hauptproblem, weil wenn ein demokratisches Parlament nicht mit 15% Grünen leben kann, hätten wir ein demokratisches Problem. Unser Problem in Deutschland sind ja nicht die 15% Grüne. Unser Problem in Deutschland sind die etablierten Parteien, die sukzessive letzten Endes das Gedankengut der Grünen übernommen haben und diese Anti-Atom-Politik im Prinzip aktiv weiter betrieben haben. Und nicht zu vergessen, sind natürlich auch die Unternehmen, die Energieversorger, die sich auch devot letzten Endes diesem sogenannten, wie man so schön sagt, Primat der Politik gebeugt haben. Und da stehen wir heute nun mit dem Primat der Politik. Ja.
Wobei, wenn ich da einhaken darf, wir gehen auf die einzelnen Punkte noch ein, aber wenn ich jetzt so mit Leuten diskutiere über Atomkraft, dann kommt ja mal als erstes Argument, schau doch mal, die Betreiber wollen es doch auch nicht. Da ist Ihre ehemalige EnBW mit dabei, wo ich wieder sage, na klar, wenn mein Aufsichtsratschef grüner Ministerpräsident ist, dann will ich definitiv nicht für Atomkraft sein, sonst wird mein Job los, sage ich natürlich so platt. Aber auch RWE und E.ON haben ja nicht gerade lautstark gesagt, wir wollen Atomkraft. Also das erste Argument, was uns doch entgegengehalten wird, ist doch, schaut mal, Atomkraft wollen lieber die Betreiber. Und das nächste Argument dann, sie sei so teuer.
Okay, dann gehen wir mal der Reihe nach. Beim Kernenergieausstieg, bei dem ersten im Jahr 2000, ne, mit der rot-grünen Regierung, da haben die Betreiber den ersten Fehler gemacht, dass sie letzten Endes diesen sogenannten Atomkonsens unterschrieben haben. Natürlich mit der Hoffnung darauf, dass die rot-grüne Regierung irgendwann mal ein Ende hat und man wieder einsteigen könnte. Also das war nicht hundertprozentig überzeugend. Und man hat wohl unterschätzt, dass letzten Endes dieser Ausstieg, dieses Zeichen der Betreiber von der Politik natürlich auch so gedeutet wurde, großes Interesse haben die auch nicht. Nach der rot-grünen Regierung hat ja Merkel dann versprochen, dass sie den Atomausstieg rückgängig macht. Da haben auch alle Betreiber, muss ich sagen, positiv mitgemacht wieder. Sie haben sich sogar für Kernkraftwerksprojekte im Ausland dann engagiert, in England, in Finnland. Und als dann letzten Endes Frau Merkel verkündet hat, wie das nun weitergehen soll, und den Herrn Röttgen als Umweltminister und Zuständigen benannt hat, da brach natürlich für uns schon eine Welt zusammen, für die Hersteller wie auch für die Betreiber. Weil der Herr Röttgen ist ja ein Mitglied dieser sogenannten Pizza Connection gewesen in Nordrhein-Westfalen. Das ist so eine lockere Freundschaft zwischen CDU und Grünen. Und der Herr Röttgen hat natürlich diesen Wiedereinstieg sehr restriktiv umgesetzt. Also die Laufzeiten durften dann von älteren Anlagen auf neue Anlagen übertragen werden. Unterm Strich blieben nicht mehr so viele Anlagen übrig, wie man eigentlich hätte betreiben können. Aber okay, auch das hat man noch einigermaßen positiv gesehen. Und dann kam 2011 Fukushima. Und dann kam dieser völlig übereilte und aus heutiger Sicht natürlich auch politisch motivierte Ausstieg der Frau Merkel, die geglaubt hat, jetzt könne man das Thema Kernenergie endlich abräumen. Das heißt, den Grünen auch dieses Thema entreißen. Ja, und dann muss man sagen, ist natürlich sukzessive das Vertrauen der Betreiber in diese Technologie in Deutschland gesunken. Und parallel dazu muss man noch etwas anderes sehen. Im Jahr 1998 wurde der Strommarkt in Deutschland liberalisiert. Und im Jahr 2000 wurde das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt. Und das war natürlich für die Betreiber eine Steilvorlage für völlig risikoarme Investitionen. Die Einkünfte waren durch das EEG garantiert. Was sollte man sich dann noch mit Kernkraftwerken rumschlagen, wo die Leute auf die Straße gehen und jeden Castortransport behindern, etc., etc.? Da macht man doch lieber das risikolose Geschäft mit den Erneuerbaren. Und wenn Sie schauen, wie sich auch die Vorstandsetagen seitdem verändert haben, also Ingenieure sind da kaum noch. Der Leonhard Birnbaum ist eine große Ausnahme. Er äußert sich auch nach wie vor kritisch über den Atomausstieg. Aber ansonsten haben Sie da Kaufleute, die vorher bei der Commerzbank waren, und jede Menge Juristen, die natürlich haargenau untersucht haben, wie man am risikolosesten, am profitabelsten letzten Endes in die Energieerzeugung investieren kann. Und zu dem Argument, ach, die Kernkraft ist ja so teuer, das höre ich ja ganz besonders gerne. Es gibt natürlich dafür Gründe. Ich habe die auch in meinem Buch, der Kniefall vor der Unvernunft, sehr ausführlich beschrieben. Ich habe das ja auch alles miterlebt. Ich war ja dabei, als Neckar-Westheim als letztes Konvoi-Kernkraftwerk 1987, 88, 3 Monate übrigens vor dem Termin ans Netz ging und im Budget abgewickelt, haben wir natürlich von der Hersteller- und Betreiberseite gesagt, was machen wir jetzt? Die Franzosen waren mit ihren N4-Kernkraftwerken auch so weit durch. Und da kam die Idee des europäischen Pressurized Water Reactors. Wir haben diesen Reaktor damals den Fadenriss-Reaktor genannt. Den haben wir entwickelt, um gemeinsam mit den Franzosen einen neuen, noch fortschrittlicheren Reaktor zu entwickeln, um die Fachkompetenz zu erhalten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie ein Kraftwerk nach dem anderen bauen und dann völlig aussteigen. Wir haben es ja gesehen, also ab 1990 sind zig Lieferfirmen weggebrochen. Die haben sich andere Felder gesucht. Und es kam natürlich auch nicht mehr so viel Nachwuchs dazu. Früher war es so, dass die Inbetriebssetzungsmannschaften der Hersteller, die gingen dann, ich würde mal sagen, zu 50-60% zum Betreiber. Dieser Austausch war nicht mehr da. So, und wenn man dann nach fast 20 Jahren dann sagt, okay, jetzt bauen wir mal einen neuen Reaktor, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn vieles an Erfahrung und Fachkompetenz verloren gegangen ist. Hinzu kommt noch was ganz anderes. Wenn mir diese Frage so provokativ gestellt wird, sage ich so. Jetzt nennen Sie mir mal ein großes, deutsches, europäisches Großprojekt, das im Termin und im Budget abgewickelt wird. Also ich brauche ja nur an Stuttgart 21 zu denken, an den Berliner Flughafen oder was auch immer. Das Problem ist einfach, was wir momentan feststellen, ist, wir können Großprojekte nicht mehr. Also das ist ein Problem, das nicht an der Kerntechnik festzumachen ist, sondern generell an Großprojekten. Schauen Sie nur mal, zu unserer Zeit, als wir noch Neckar-Westheim und die 2 anderen Konvoi-Anlagen gebaut haben, gab es in Deutschland Hochtief, Philipp Holzmann, Heidkamp. All die großen Baukonzerne, die sind heute verschwunden und damit ist auch der Know-how zum Bau von Kernkraftwerken verschwunden. Und so sieht es nicht nur im Baubereich aus, sondern auch in anderen Bereichen.
Gut, das heißt, wir sehen ja in China, dass in China im Gegensatz zum Westen, wo ja eine Art Serienfertigung wieder aufgesetzt wird, die Kosten pro Erzeugungskapazitätseinheit sinken, glaube ich sogar bei Neubau. Also insofern, das ist der eine Punkt. Die andere Frage ist, wir hatten ja die Atomkraftwerke, es wird immer behauptet, es war so teuer. Das war doch wahrscheinlich ein sehr günstiger Strom, den wir bekommen haben aus den bestehenden Atomkraftwerken, bevor wir sie abgeschaltet haben, oder?
Also das war der günstigste Strom überhaupt, der wirtschaftlichste Strom überhaupt. nehmen Sie die NBW. Die NBW wurde gegründet aus den Kernkraftwerken, aus den Kernkraftwerksgesellschaften Philipsburg und Neckarwestheim mit den großen Gewinnen, die man dort gemacht hat. Zwar waren nachher die Gesellschafter, die EVS und Badenwerk, wie sie alle hießen, aber die haben kein Kapital eingebracht. Kapital haben die Kernkraftwerksbetreibergesellschaften geliefert. Da hat man das Geld verdient. Um das Jahr 2000, da haben wir noch die Kilowattstunde aus dem Kernkraftwerk für 2-3 Cent bezogen und ins Netz eingespeist. Also wer heute sagt, es war nicht wirtschaftlich, oder denken Sie mal an die Firma Siemens nach Beendigung der Konvoi-Kernkraftwerke. Also da hatten die Milliardengewinne, mit denen sich die Firma Siemens saniert hat.
Joe Keser hat auch in Talkshows gesagt, Atom befrechen sich weltweit nicht, es würde nur mit Subventionen funktionieren.
Also über den Herr Joe Keser will ich nicht allzu viel sagen, aber wenn einer schon seinen Vornamen ändert und dann noch die, wie hieß er noch, diese schwedische, an die Atomkraftgegner.
Greta Thunberg? Ja. Aber Greta Thunberg ist ja für Atomkraft, glaube ich sogar. Lisa Neubauer ist gegen, die wollte er in den Aufsichtsrat holen, nicht?
Egal, wie auch immer. Also für mich ist der Herr Keser ein ziemlicher Opportunist. Ja? Und natürlich hat der Herr Keser mit der Energiewende einen Haufen Geld verdient. Ich nenne ihn nur mal ein Projekt und daran sehen Sie letzten Endes, wie Siemens heute gestrickt ist. Sind Sie schon mal auf der Autobahn zwischen Darmstadt und Frankfurt gefahren?
Bestimmt, aber da fahre ich seltener als zwischen Nürnberg und Berlin.
Okay, da werden Sie sehen, dass von Darmstadt bis nach Frankfurt auf der äußersten rechten Spuren eine Oberleitung für LKWs ist, für Elektro-LKWs. Diese Oberleitungsstrecke wird zurzeit wieder abgebaut, weil seitdem die Strecke steht, dort kein einzigster LKW gefahren ist. Aber die Firma Siemens hat natürlich ordentlich Geld verdient an diesen beiden Strecken. Und das war natürlich auch Geld, subventioniertes Geld. Also man kann natürlich auch viel Geld verdienen, wenn man sich nach den jeweiligen politischen Geschmacksrichtungen richtet. Aber das ist für die Gesellschaft, ist es sicher kein Gewinn.
Okay, aber nochmal, Subventionen. Ist das wahr, dass Subventionen geflossen sind? Oder, ich meine, wir wissen, bei erneuerbaren Energien sind Subventionen geflossen, eine Größenordnung von 500 Milliarden, bis jetzt circa, schätzt man. Wie war es mit der Atomkraft? Ich meine, die wurde bestimmt am Anfang auch gefördert, oder?
Die Atomkraft ist in Deutschland unvergleichlich schnell eingeführt worden. Wenn man daran denkt, dass 1955 der Start der Kernenergie in Deutschland war und schon nach 5 Jahren die ersten Forschungszentren im Bau waren, das war eine konzertierte Aktion von Staat, Industrie und Wissenschaft. Und natürlich sind für die Forschungseinrichtung, die man damals gebaut hat, sind natürlich auch staatliche Gelder geflossen. Was jetzt die Kernkraftwerke betrifft, war das Kernkraftwerk Obrigheim, das war ja die erste große kommerzielle Anlage in Deutschland, damals noch mit nur 350 Megawatt. Obrigheim hat genau noch 10 Millionen Kreditgarantie vom Staat bekommen. Das war die letzte sogenannte Subvention für irgendein Kernkraftwerk, das in Deutschland gebaut wurde. Danach wurden alle Kernkraftwerke von den Betreibern gebaut. Ohne staatliche Subventionen.
Okay, nächster Punkt, den wir abhaken müssen, Atommüll. Müssen wir diskutieren. Atommüll, ist das wirklich ein Problem, was sozusagen nicht zu lösen ist? Wir finden ja kein Endlager. Sie haben vorhin angesprochen, Ihre Vita, dass Sie auch damit was zu tun hatten. Da können wir drüber sprechen. Und dann die Frage natürlich auch, nicht nur, dass man quasi die Lagerung, sondern auch die Frage ist, wie geht's mit den Kosten? Es gibt ja diese Rückstellungen für den Abriss der Kernkraftwerke. Wie schaut's damit aus? Ist da staatliche Subvention im Spiel oder wird es auch letztlich von den Erzeuger beziehungsweise von ehemaligen Stromkunden der Erzeuger bezahlt?
Also, jedes Kernkraftwerk musste für jede produzierte Kilowattstunde Rücklagen bilden für die Endlagerung und für den Rückbau. Da sind keine staatlichen Gelder eingeflossen. Das ist alles von den Betreibern finanziert worden. Auch heute beim Rückbau, der Rückbau wird allein von den Betreibern bezahlt. Nach dem Kernenergieausstieg 2011 und dem darauf folgenden Staatsvertrag wurden die Rückstellungen für die Endlagerung an den Staat übergeben, weil man sofort zahlte und das nicht in Raten abstotterte, zahlten die Betreiber 28 Milliarden und übergaben die dem Staat für die Suche des Endlagers. Was war der Grund dafür, dass man das so entschied? Übrigens, der Staat muss sich nicht nur um das Endlager jetzt kümmern, sondern er betreibt auch die Zwischenläger, wo die Kastoren an den Kraftwerkstandorten gelagert sind. Also der Betreiber bringt den Abfall in Behältern und die Einlagerung und Endlagerung übernimmt der Staat. Dafür hat er diese 28 Milliarden bekommen. Seitdem ist in Sachen Endlagerung nicht mehr viel gelaufen. Das dafür eingesetzte Amt, das Bundesamt für Strahlenschutz und Endlagerung, ist ja damit beschäftigt. Und im letzten Jahr, haben Sie sehr wahrscheinlich auch mitbekommen, haben die Mitarbeiter dieses Amtes einen Brief geschrieben an den Herrn Umweltminister und sich über die fast Boykottierung letzten Endes der grünen Mitkollegen in diesem Amt beklagt. Aussage ist, dass letzten Endes die Endlagersuche eigentlich zum Witz wird. Und das ist ja auch das Fatale an der ganzen Sache. Die Gegner der Kernenergie kommen und sagen, die Endlagerung ist nicht lösbar. Okay, dann suchen wir ein Endlager. Ja, wir finden keins. Also das ist ja die Strategie von Herrn Trittin schon immer gewesen, dieses Thema Endlagerung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufrechtzuerhalten. Wir hatten ein Endlager in Deutschland 1979. Ich war beteiligt an der Planung des deutschen Entsorgungszentrums in Gorleben. 1979 reichten wir den Antrag ein, das war ein integriertes Entsorgungszentrum, also von der Brennelementlagerung, Wiederaufarbeitung, Abfallaufarbeitung bis zum Endlager. Wir hatten auch ein Endlager, Gorleben, das wurde damals erkundet. Wir reichten den Antrag ein und der damals zuständige Ministerpräsident von Niedersachsen, der Papa von Ursula von der Leyen, der Herr Albrecht, gab dann bekannt, das Konzept ist hervorragend, aber politisch nicht umsetzbar. Das war dann der erste Kniefall vor der Unvernunft. Ja, Politiker sind ja nicht dafür da, vernünftige Dinge nicht umzusetzen, sondern alles dafür zu tun, dass vernünftige Dinge umgesetzt werden. Und seitdem eiern wir mit diesem Thema herum. Und beim Abschluss des Staatsvertrages 2014 eskalierte dann die Sache, weil die Betreiber haben natürlich jahrzehntelang sehr viel Geld in die Erkundung und in den Probebetrieb des Endlagers Gorleben gesteckt. Aber die Politik wollte, das war der Kniefall vor den Grünen, dass Endlager Gorleben nicht weiter untersucht wird, geschlossen wird, geflutet wird, beendet wird. Und dann haben die Betreiber natürlich gesagt, okay, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr von uns das Geld, aber bitte belästigt uns nicht mehr mit diesem Thema. Wir haben ein Endlager in Deutschland, das übrigens in drei internationalen Symposien, auch unter Herrn Trittin, als eine bestmögliche Lösung bezeichnet wurde. Interessanterweise sind die Links auf dem Internet verschwunden, aber ich habe trotzdem einen Link gefunden bei der Frau Harms. Da habe ich dann noch den Link zu diesen Symposien gefunden, ist auch in meinem Buch beschrieben. Und dann, ich meine, wir brauchen ja nur ins Ausland zu schauen. Das Endlager in Finnland ist im letzten Jahr in Betrieb. Das Endlager in Schweden ist im Bau. Also der Beweis ist geführt, dass man Endlager bauen kann, wenn man will. Aber wir wollen ja gar nicht die Endlager bauen. Naja, und dann gibt's ja mittlerweile noch eine ganz andere Entwicklung. Und das ist natürlich auch sehr schade, dass Deutschland sich daran nicht beteiligt. Bei den Generation 4 Reaktoren, bei diesen kleinen Reaktoren, gibt es zwei Linien, bei denen auch der vorhandene sogenannte Atommüll, der immer noch zu 95% aus Uran-238 besteht, das sollte man auch wissen, also nur etwa 4,5-5% sind wirklich hochradioaktive Aktinide, der Rest ist Natururan, der konnte aber nicht in den Leichtwasserreaktoren eingesetzt werden, weil er nicht hoch genug angereichert ist. Aber in diesen Generation 4 Reaktoren Dual Fluid und Molten Salt kann letzten Endes der Brennstoff, der noch in den Brennelementen ist, eingesetzt werden. Dadurch kann letzten Endes die Halbwertszeit bis auf 300 Jahre reduziert werden. Also wir reden dann nicht mehr von 100.000 oder Millionen Jahren. und auch die Abfallmenge kann dramatisch reduziert werden. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wir bräuchten dann nur noch ein Oberflächenlager. Wir bräuchten überhaupt kein Endlager mehr, irgendwo im Basalt oder in einem Salzstock. Und das ist ja eigentlich der Skandal. Natürlich sind diese Konzepte alle noch auf Papier. Der Dual Flood wird derzeit in einem Pilotprojekt, übrigens in Ruanda, von einer deutschen Firma gebaut.
Wir waren bei mir übrigens auch zu Gast vor einigen Jahren, Dual Flood.
Ah ja, okay.
Da haben wir drüber gesprochen. Ja. Also wird in Ruanda gebaut, nicht in Deutschland, genau.
Ja. Und dass man sich einfach an dieser Technologie nicht beteiligen will, weil es ist ja eine Chance für uns in Deutschland, diesen sogenannten Atommüll entsprechend zu behandeln und zu reduzieren. Aber wenn Sie mich ganz persönlich nach meiner Meinung fragen, wie das in Deutschland weitergeht, ich bin überzeugt davon, außer die Politik macht eine 180-Grad-Wende, dass keiner dieser Castoren in Deutschland jemals ein Endlager sehen wird, weil uns vorher die Castoren von den Chinesen oder Koreanern abgekauft werden, weil die wissen, was da drin ist und dass das noch ein Wertstoff ist und kein Abfall.
Womit wir genau jetzt, glaube ich, auf die Zukunft kommen sollten oder auf die Gegenwart. Wir haben es verstanden, Historie, ich habe auch verstanden, Herr Röttgen ist mindestens genauso daran schuld wie Herr Trittin. Jetzt sind wir, wo wir sind. Jetzt würden ja die Befürworter der Energiewende würden uns sowieso nicht zuhören. Aber nehmen wir mal, sie würden uns zugehört haben. Bis jetzt würden sie sagen, oh Mann, zwei alte weiße Männer reden über die Vergangenheit. Was soll das Ganze? Wir haben doch jetzt erneuerbare Energien. Wir haben Freiheitsenergien. Wir müssten einfach nur schnell die Erneuerbaren ausbauen. Wegen solchen Typen wie uns beiden wird es gebremst. Und dann werden alle Probleme gelöst, weil wir haben doch billigen Strom aus Erneuerbaren. Wo ist das Problem?
Ja, dieses Wort Freiheitsenergien, das ist wieder eine Schöpfung eines gewissen Herrn Carsten Schneider, der ja auch letzt gesagt hat, dass der Klimaschutz eigentlich ein soziales Problem ist. Aber okay, der Herr Schneider ist da sehr kreativ.
Wobei, ich glaube, ich muss den Schutz nehmen. Ich glaube, das Freiheitsenergie, das kam schon bei der Ukraine auf. Das hat schon irgendwie wahrscheinlich Habeck und Baerbock gesagt. Aber egal, wir haben also, trotzdem, der Punkt ist ja der, dem Motto, wir brauchen Atomstrom gar nicht, weil wir haben noch die unschlagbar billigen erneuerbaren Energien.
Ja. Also, die erneuerbaren Energien kann man natürlich durchaus als Freiheitsenergien bezeichnen. Aber nur dann, wenn man sie kombiniert mit der Kernenergie. So wie wir das in Deutschland machen mit der atomfreien Energiewende, werden wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag von fossilen abhängig sein. Weil die Erneuerbaren können alles Mögliche, aber sie können keine Grundlast liefern. Sie können kein Land der Welt 24/7, 365 Tage am Jahr versorgen. Das geht nur einfach nicht. Also das Jahr hat 8.760 Stunden, die Volllaststunden onshore sind 1.500, 1.600, offshore 3.500 und Photovoltaik 800 bis 900. Jetzt darf man nicht den Fehler machen, dass man die drei Zahlen zusammenzählt, weil das ja meistens doch gleichzeitig stattfindet. Also wir brauchen immer eine Erzeugungsform, die wir einfach an- und abschalten können. Und jetzt haben ja die Vertreter der Erneuerbaren haben ja im letzten Jahr gejubelt, dass sie fast 60% jetzt des Strombedarfs in Deutschland gedeckt haben. Aber ich frage mich immer, wann? Ich meine, 60% von irgendeiner Energieart zu erzeugen, ist vielleicht eine ganz schöne Sache. Aber Strom kann man ja weder in Flaschen noch Säcken oder sonst irgendetwas lagern. Und von der Seite her kommt es ja immer darauf an, ob der Strom dann geliefert wird, wenn er gebraucht wird. Na, um das Thema jetzt zu entschärfen, kommt ja unser Herr Müller von der Bundesnetzagentur auf ganz glorreiche Ideen, der jetzt die Netzentgeltverordnung so ändern will, dass die Betriebe belohnt werden, wenn sie eben viel Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht und ansonsten für die Versorgung, wenn das nicht der Fall ist, selbst sorgen sollen. Also ich meine, das hat eigentlich mit dem Industrieland nichts mehr zu tun, was da derzeit von den Protagonisten der Energiewende besprochen wird. Wir sind ein Industrieland und wir müssen rund um die Uhr unsere Haushalte und unsere Industrie mit Strom versorgen, sonst sind wir kein Industrieland mehr. Und ich weiß nicht, wer es letzthin war, der gesagt hat, ich glaube, es war ein Kollege von Ihnen, der Herr Füst, genau, ist auch Wirtschaftswissenschaftler, er hat gesagt, wenn wir die Energieversorgung so weiterführen, hat die energieintensive Industrie in Deutschland keine Zukunft mehr. Punkt. Das kann man nur unterstreichen. Und jetzt schauen wir mal auf den Irankrieg. Jetzt schauen wir mal über die Grenze. Frankreich ist zum Beispiel von diesem Irankrieg so gut wie gar nicht betroffen. Frankreich stellt 70% des Stromes mit Kernenergie her. 30% kommen von Erneuerbaren und Wasserkraft. In der Stromerzeugung gibt es einen Anteil von null Fossilen. Bei uns, wir haben 53 Terawattstunden über Gas. Natürlich schlagen die Folgen des Irankrieges bei uns durch, weil wir eben dieses Gas beziehen. So, in Frankreich werden fast 50% aller Haushalte durch CO2-freien Kernenergiestrom beheizt. Da sind wir mit CO2-freier Heizung, da sind wir noch Lichtjahre entfernt davon. Frankreich liefert ja den Beweis, dass Kernenergie und Erneuerbare gut zusammenpassen. Und wir haben ja auch den Beweis geliefert. Das wissen ja die wenigsten. Die deutschen Kernkraftwerke sind bis zu ihrer Abschaltung Lastfolgebetrieb gefahren. Die haben also immer ihre Last abgesenkt und haben die Erneuerbaren wunderbar integriert in das Netz. Und dafür eignet sich Kernenergie natürlich hervorragend, weil bei Kernkraftwerken können sie die Last sehr schnell um große Beträge absenken. Das können sie mit Gas, mit Kohle, mit Steinkohle wird es schon schwierig. Sie können es mit Steinkohle, aber damit fahren sie ihr Kraftwerk in kürzester Zeit kaputt. Mit Braunkohle, die ja bei uns immer noch die Grundlast herstellt, können sie es überhaupt nicht. Wenn sie das bei Braunkohle machen, dann haben sie Probleme mit dem Förderstrom. Braunkohle ist ja mehr noch ein biologischer Brennstoff. Da verklebt ihnen die gesamte Förderstrecke und da können sie erstmal ein paar Wochen lang putzen, ja, wenn sie das mit dem Braunkohlekraftwerk machen. Also wir haben momentan, wenn wir das weiterhin atomfrei gestalten wollen, haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, das mit Gas zu machen. Und wo der Gaspreis jetzt hingelaufen ist, muss ich Ihnen nicht erzählen. Ich weiß nicht, ob da die Bemühungen von Herrn Habeck ausgerechnet durch die Straße von Hormuz von Katar LNG zu beziehen, ob die jetzt so klug waren. Das glaube ich weniger. Und dann kommt ja noch die nächste deutsche Lebenslüge hinzu. Wir wollen das mit Gas machen. Und was machen die Deutschen? Die deutschen Gasvorräte, die schlummern da vor sich hin. Wir haben das Rheinische Mittelgebirge. Nach Auskunft der Gesellschaft für Geowissenschaften in Deutschland schlummert dort 2,3 Billionen Kubikmeter Gas, die relativ leicht zu fördern wären und die etwa für 20, 30 Jahre Gasversorgung in Deutschland ausreichen würden. Also das machen wir auch nicht. Wir machen keine Kernenergie, wir machen keine Gasförderung, wir setzen aber zu 100% auf Gas, weil wir das für die Energiewende brauchen. Wie das ausgehen soll, also ich verstehe es halt nicht, aber es gibt vielleicht welche, die es verstehen.
Herr Reber, ich habe auch über Fracking schon einen Podcast gemacht. Die Forscher von Fraunhofer rechnen doch vor, dass Atomkraft total teuer ist, wenn man sie mit Erneuerbaren bündelt, weil ja die Anlagenauslastung nur noch so bei 30% liegt, statt bei früher 95%. Und Sie sagen, ach naja, wir können den Lastausgleich fahren, aber dann muss ich Sie fragen, wäre denn der Lastausgleich mit Atomkraftwerken dann nicht teurer als der mit Gas?
Also wenn wir das in einem vernünftigen Verhältnis machen, dann ist es nicht teurer. Wir haben natürlich in Deutschland mittlerweile ein absolutes Maximum an erneuerbaren Energien erreicht, an Erzeugung durch Erneuerbare. Jede Anlage, die heute noch dazu gebaut wird, bringt 0,0. Geben wir mal ein Beispiel. Die Onshore-Windkraft ist in den letzten 5 Jahren um 14 Gigawatt ausgebaut worden. Das sind 25% der Onshore-Windkraft. So. Seitdem hat Onshore keine einzigste Megawattstunde mehr geliefert, weil letzten Endes die Erzeugung von der Wetterlage abhängig ist. Und wir können jetzt so viel Onshore-Windkraft installieren, wie wir wollen, an den noch möglichst windkraftärmsten Standorten, wie es jetzt vertreten wird. Wir werden insgesamt nicht mehr an erneuerbare Energie erzeugen als derzeit. Wir haben das Potenzial ausgenutzt. Und der Nutzen der Erneuerbaren hängt ja nicht davon ab, wie viel erzeugt wird. Insbesondere dann, wenn noch ein Großteil dieser erzeugten Energie ins Ausland verschenkt werden muss, weil wir dann Hellbriesen haben, die wir nicht mehr im Netz unterbringen und dann mit Zuzahlung letzten Endes hier andere europäische Länder beglücken, die sich aber mittlerweile schon nicht mehr gern beglücken lassen. Also Schweden denkt jetzt laut drüber nach. In Frankreich gibt es auch schon eine Bewegung, die drüber nachdenkt. Die sagt, wir verabschieden uns aus diesem europäischen Verbundnetz, weil die Energiepolitik dieser Deutschen, da haben wir keine Lust mehr, unter diesen Folgen dieser, sagen wir mal, nicht bedarfsgerechten Erzeugung zu leiden. Also wir haben da ein Maximum erreicht. Also mehr geht nicht mehr. Ich habe letztes Jahr so einen netten Artikel geschrieben im Cicero über diesen 10-Punkte-Plan der Energiewende. Den habe ich dann unter der Überschrift geschrieben, Genossen, ihr müsst tiefer graben, nicht? Also das ist ja dieser bekannte Witz, als Ulbricht da oben im Staatspalast steht und unten sind so ein paar Fopos, die graben noch für eine Fahne, wo sie die reinstellen wollen, und da liegt da ein Haufen Dreck und dann graben sie noch ein Loch und noch ein Loch, bis es dann dem Ulbricht reicht und er das Fenster öffnet und runterruft, also Genossen, ihr müsst tiefer graben. So kommt mir momentan die Energiewende vor. Es bringt einfach nichts mehr. Wir haben das Maximum erreicht. Und jetzt erinnere ich mal dran, 1990 etwa hat das Öko-Institut Darmstadt, die sind ja jetzt nicht verdächtig, auch bei den Grünen nicht, die haben mal so eine Studie gemacht, wie viel Erneuerbare eigentlich so ein Stromnetz verträgt. Und sind da so auf einer Größenordnung von 35-40% gekommen. Und wenn wir das kombinieren mit der Kernenergie, ist das optimal, zeigt uns ja Frankreich, dass es, in Frankreich sind es 70-30. Es läuft ja optimal. Also von der Seite her, man kann es optimal gestalten, aber wie gesagt, unsere installierte Leistung, die haben wir ja fast vervierfacht in den letzten Jahren, ohne dass da irgendein Nutzen bei rausgekommen ist. Wer wird denn sowas machen? Also
ja gut, ich meine, die Deutsche scheinbar, die anderen haben ja in der Tat keine große Lust mehr darauf. Aber es gibt ja nun verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe eine Frage, die ich vorhin vergessen habe zu stellen, die kombiniere ich jetzt mit einer anderen Frage. Jetzt, ich frage immer so viele Fragen auf einmal, aber Sie kriegen es ja gut hin. Es gibt auch zum einen immer die Leute, die sagen, naja, wir können auch Batterien installieren. Haben wir einfach Batterien, wenn wir viel produziert wird, machen wir Batterien. Das würde ich gerne wissen. Und dann würde ich ganz gerne mal auf die alten abgeschalteten Kraftwerke blicken. Da gibt es ja immer die Diskussion, kann man die noch reaktivieren, kann man die nicht reaktivieren? Weil wenn wir jetzt mal praktisch Nutzen nachdenken, was hören Sie denn von Ihren Kollegen? Also Batterien, die meine einen feiern, glaube ich, Batteriespeicher an Standorten, wo früher Kraftwerke waren, was ja auch witzig ist. Aber vielleicht können wir über die beiden Punkte nochmal ganz besprechen. Wir müssen überlegen, wie können wir es jetzt besser machen? Weil jetzt zu sagen, okay, wir machen einfach so weiter, da bin ich bei Ihnen, wahrscheinlich wird die Politik so weitermachen, aber der Podcast soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Politik eben nicht so weitermacht und verreiche, zumindest in meiner Wahrnehmung, versucht ja, zaghaft den Kurswechsel.
Das stimmt. Also sie versucht es und bin auch überzeugt davon, dass sie nach wie vor im tiefsten ihres Herzens von der Kernenergie überzeugt ist. Ja, okay. Jetzt fangen wir mal bei den Batterien an. Ja, im letzten Jahr wurde in Billingstedt, Schleswig-Holstein, die größte Batterie Deutschlands mit großem Tamtam eingeweiht. 239 Megawattstunden, sagenhafte 239 Megawattstunden. Der NDR hat darüber berichtet, das könnte irgendwie ein Dorf mit ein paar tausend Einwohnern könnte da versorgt werden. Ja, aber am Schluss mussten sie natürlich noch eine Frage beantworten. Also der tägliche Strombedarf in Deutschland liegt bei 1.250.000 Megawattstunden. Diese Batterie könnte Deutschland 16 Sekunden lang mit Strom versorgen. 16 Sekunden. Also ich meine, wenn wir jetzt über Fortschritte bei der Batteriespeicherung sprechen, dann sind es Batteriespeicher, die vor Ort bei einer dortigen Erzeugung einen Ersatz liefern können. Wenn wir das übrigens bei der Energiewende von vornherein gemacht hätten, so wie es früher in der Energiewirtschaft überall der Fall war, wenn man nämlich am Markt teilnehmen wollte, musste man den Nachweis führen, dass man auch lieferfähig ist, wenn die eigene Anlage nicht produziert. Das waren früher Grundvoraussetzungen. Die hat man natürlich bei der Energiewende dann völlig aufgelöst und hat Windräder hingestellt und Photovoltaikanlagen ohne irgendein Backup. Hätte man das von vornherein gemacht, hätte man gesagt, okay, wenn du einen Windpark baust, dann bau bitte Batterien dazu oder schließen einen Vertrag ab mit irgendjemand, der rund um die Uhr liefern kann. Das haben wir halt nicht mehr gemacht. Und von der Seite her haben wir jetzt das Problem, die Batterien werden auf lange Sicht keine Lösung sein. Ich habe Ihnen eben die Größenordnung mal skizziert. Und schauen Sie sich mal die Batterieanlage da in Billingstedt an. Das ist ein Riesenfeld, wo diese Batterien stehen. 16 Sekunden reicht das. So, das war's zum Thema Batterien. Jetzt kommen wir zu den Kernkraftwerken. Also prinzipiell, das zeigen ja auch die Amerikaner derzeit, können sie jedes Kernkraftwerk wieder in Betrieb nehmen. Die Amerikaner machen das mit Hilfe der Investition von Microsoft in Three Mile Island. Ich erinnere daran, dass das ein Kernkraftwerk war, das auch mal eine Havarie hatte. In Deutschland könnten wir ohne großen Aufwand 6 Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Das liegt schon mal alleine daran, wenn man ein Kernkraftwerk abschaltet, ist das nicht gleich abgeschaltet, sondern es muss ja noch die Nachwärme der eingelagerten Brennelemente abgeführt werden. Und erst wenn der nukleare Betrieb beendet ist, und er ist erst dann beendet, wenn alle Brennelemente aus dem Kernkraftwerk abtransportiert sind, in Kastoren, dann ins Zwischenlager, erst dann können sie die Betriebsmannschaft reduzieren. Aber das wäre auch noch kein Hindernis. Also momentan könnten wir 6 Kernkraftwerke, könnten wir wieder zurück ans Netz bringen, ohne große technische Probleme. Es bedarf dazu natürlich als erstes mal des politischen Willens. Investoren haben wir. Also da gehen seit 1-2 Jahren amerikanische Investoren bei den Staatskanzleien ein und aus, die genau dieses Konzept vorstellen und vertreten und ohne staatliche Hilfe letzten Endes diesen Rückbau finanzieren wollen. Natürlich wollen sie staatliche Garantien haben, wenn sie das tun, dass sie dann auch ans Netz gehen.
Was ja legitim ist. Ich meine, wenn ich Geld investiere, dann möchte ich auch sicherstellen, dass der Markt mir nicht verboten wird.
Also technisch spricht da überhaupt gar nichts dagegen. Es gibt kein einziges technisches Argument, das gegen eine Wiederinbesetzung dieser Kernkraftwerke spricht. Das Einzige, was wir brauchen, ist erstens mal der politische Wille. Und wir brauchen einen Investor und diese Investoren gibt es. Ja. Von der Seite her, wir könnten unsere Situation verbessern. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg gehabt, jetzt haben wir noch den Iran-Krieg. Also von der Seite her sollten wir irgendwann mal gelernt haben, dass wir die Energieversorgung so gestalten sollen, dass sie wirklich dann auch irgendwie sicher ist und zukunftsfähig ist.
Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal angesprochen, die Politiker. Sie haben gesagt, die Politiker trauen sich nicht, das sozusagen zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir ja nun Umfragen, die zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen jetzt mittlerweile für Atomenergie ist. Wir haben einen Kanzler, der sagt, strategischer Fehler. Wir haben von der Leyen, die sagt, strategischer Fehler. Haben Sie eigentlich noch so eine Hoffnung dafür oder sagen Sie, nee, Ihre Erfahrung in der Politik ist so, wenn Sie die öffentliche Diskussion anschauen, was wir jetzt besprechen, ist ja im Fernsehen völlig undenkbar. Im Fernsehen wird Ihnen sofort die Fraunhofer-Studie um die Ohren gehauen, Atomkraft ist so teuer. Dann wird gesagt, es ist ja so gefährlich. Ja. Und dann wird gesagt, Erneuerbaren sind so unglaublich billig. Das sind also 3 Lügen, die in einem Satz fallen. Das wird immer wieder als Fakten dargestellt. Und dann ist man ja auf verlorenem Posten. Also haben Sie persönlich aufgrund Ihrer Erfahrung, Sie sind ja auch ein bisschen Opfer gewesen von politischen Intrigen, wenn ich es so richtig verstanden habe, am Ende Ihrer Zeit bei EnBW. Ja. Sagen Sie, da ist noch eine Hoffnung da oder sagen Sie, nee, wir sind einfach so verstrahlt, um diesen Begriff mal zu verwenden, in der deutschen Diskussion, dass das Schiff einfach so abgefahren ist, dass wir eigentlich sagen müssen, wir haben uns willentlich für die Industrialisierung entschieden, es gibt keinen Kurswechsel.
Es wird einen Kurswechsel geben, die Frage ist nur, wann es diesen Kurswechsel gibt. Also wenn man momentan mal schaut, es gibt ja derzeit eine Firma in Deutschland, das ist die Fermi Industriekraft, die wurde im Dezember gegründet, ist ein Joint Venture zwischen der estischen Energia, die einen Small Modularized Reactor in Estland ausbaut mit 2 Blöcken. Das ist der gleiche, der seit letztem Jahr in Kanada im Bau ist und einem großen Gewerbe. Parkentwickler der Firma Axus. So. Diese Firma hat 2 Konzepte. Das erste Konzept ist der SMR, so wie er in Estland und in Kanada gebaut wird. Aber der Zielmarkt ist die Industrie. Wenn wir eins gelernt haben in den letzten 30, 40 Jahren, dass die Politik und die Energieversorger die Chance hatten, eine vernünftige Energieversorgung in Deutschland aufzubauen. Beide haben grandios versagt. Beide. Die Politik und auch die Energieversorger. Deshalb vertreten jetzt solche Firmen wie zum Beispiel Fermi Industriekraft eine ganz andere Strategie. Erstens mal nur private Investoren und die Projekte so lange vorantreiben, insbesondere die Politik vor sich hertreiben, bis es dann irgendwann zum Knackpunkt kommt und ein Unternehmen wie die BASF zum Beispiel sagt, entweder wir können das Ding jetzt hier bauen oder der Standort ist geschlossen. Also das ist auch meine Strategie. Wir können nicht mehr auf die Energieversorger setzen. Wir können nicht mehr groß auf die Politik setzen, wenn die schon den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik irreversibel da anführen. Also jede menschliche Entscheidung ist reversibel. Das hat der Herr, insbesondere der Herr Merz, ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ja, er ist ja eigentlich das Paradebeispiel, dass man die Dinge reversibel gestalten kann. Also wir müssen einfach eine Situation in Deutschland erzeugen, wo die Industrie letzten Endes der Politik klar macht, Leute, entweder, wie gesagt, ihr müsst da kein Geld mehr dazugeben, aber ihr öffnet uns diesen Weg oder wir hauen hier ab. Übrigens ist noch das andere interessante Konzept, dass die Fermi Industriekraft in Kooperation mit einem finnischen Unternehmen jetzt auch vorantreibt. Das ist der nur wärmeproduzierende Reaktor. Die werden zurzeit in Finnland für die Fernwärmeversorgung geplant. Also in Helsinki sollen 50 dieser 50 Megawatt Reaktoren installiert werden. Und da gibt es eine interessante Lücke im Atomgesetz. Im Atomgesetz steht nämlich nur, dass die gewerbliche Erzeugung von Strom verboten ist. Von Wärme steht kein Wort. Und es gab schon eine Anfrage beim Bundesumweltministerium, die das indirekt auch bestätigt haben, dass dem so ist. Also diese Reaktoren könnte man heute schon bauen in Deutschland. Der Bau wäre nicht durch das Atomgesetz verboten. Ja. Aber trotzdem, um wirklich langfristig eine positive Entwicklung für die Kernenergie in Deutschland zu haben, da brauchen wir erstens mal Politiker, die verantwortungsvoll auf Zeit handeln und nicht nur für eine Legislaturperiode. Wir brauchen Wissenschaftler, die sich der Wissenschaft verpflichtet fühlen und nicht irgendeiner Ideologie. Mhm. Beides haben wir derzeit nicht. Und zu allerletzt brauchen wir Medien, die über diese Technologien fair und neutral berichten. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass in der ARD oder im ZDF immer wieder dieser Professor Quaschning auftaucht, der aktiv auf Anti-Kernkraft Demonstrationen immer wieder zu sehen ist, da denke ich immer, das ist so ungefähr, wie wenn ich das Schwein nach dem Metzger befrage. Also da kommt ja nichts bei raus. Und bei diesen ganzen Diskussionen in den öffentlichen Medien, ich habe da in den letzten Jahren noch nie jemand gesehen, der weiß, wovon er spricht. Da werden nur immer die Erneuerbaren dargestellt als die einzigste Lösung. Leute, wir wissen doch, wenn wir über den Zaun nur schauen in unserem Land, dass es andere Beispiele gibt. Und jeder Unternehmer, der feststellt, dass er auf dem Holzweg ist und sieht, dass andere Unternehmen das besser machen, der hätte schon längst den Karren umgelenkt. Aber hier.
Vor allem, wenn jetzt so klar ist, dass der zweite Zubau der Erneuerbaren keine Erzeugung weiter bringt, ja? Ja. Beziehungsweise höchstens dazu, denn dann, wenn die Sonne scheint, noch mehr Überproduktion da ist, da müsste man nicht gegensteuern. Diese Small Modular Reactors. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist ja, die Gegner sagen natürlich, seit wann ist ein Small billiger als Groß? Groß ist doch eigentlich billiger, weil große Anlage billiger ist. Ich glaube, wir beide haben Konsens. Wenn wir die großen Anlagen bauen würden wie die Chinesen, wären die auch günstiger. Aber bauen wir ja nicht, weil wir ja quasi nicht so eine Seenfertigung haben. Klammer auf, haben die Kompetenz eh nicht mehr. Das zweite ist, die Small Modular Reactors haben natürlich den Vorteil, dass sie Serienfertigung haben und sie haben, würden doch für uns vor allem ein Problem lösen, nämlich das Problem, dass wir in Deutschland keine Kompetenz mehr haben, oder?
Ja.
Wir haben ja keine richtige Forschung mehr. Insofern ist da für uns die einzige Lösung, die wir haben, ist, fertige Geräte zu kaufen und hinzustellen, weil wir eben diese Anlagen gar nicht mehr bauen könnten, mangels Kompetenz.
Ja, also man muss erstmal zu den SMR, mit der Abkürzung muss man erstmal sagen, dass es natürlich eine ganz neue Entwicklung ist. Das sind Reaktoren in der Größenordnung zwischen 250 und 600, 700 Megawatt, sind also kleinere Reaktoren. Sie passen also vom Design her wesentlich besser in die heutigen Strommärkte mit Erneuerbaren, sind kleinere Einheiten, ja. Dann sind sie weitgehend standardisiert und können also industriell hergestellt werden. Das heißt, das Herz der Anlage wird gar nicht mehr auf der Anlage gebaut, sondern das kommt aus der Fabrik. Und dann sind natürlich auch die Bemühungen zur Standardisierung, werden zum Beispiel auch von der EU unterstützt. Da gibt es ja seit 2023 die European Alliance of Small Modularized Reaktoren. Das wäre mal der erste Schritt, dass wir offiziell in dieser Alliance mitmachen. Übrigens ist da die TUM in München schon Mitglied, GRS, die Firma ist mit. Es sind also über 400 Mitglieder aus Europa und auch einige deutsche Firmen, die dort Mitglied sind. Das wäre mal ein erster Nukleus, um junge Menschen in Deutschland wieder an das Thema heranzuführen. Das ist ja auch mein Engagement, für das ich mich so einsetze. Ich will junge Menschen an das Thema heranführen. Und der Rückbau vom Rückbau ist aus meiner Sicht eher eine ökonomische Maßnahme. Aber die SMR, das ist eine strategische Maßnahme, um Deutschland wieder für das Thema Kernenergie fit zu machen mit einer neuen Generation. Ich meine, ich war ja auch erst 26, als ich bei der KWU angefangen habe. Wir waren alles junge Leute und waren begeistert und haben da mitgemacht. Und diese Begeisterung kann man auch heute wieder erzeugen. Ich kann Ihnen sagen, dass die KERNDI, das ist ja diese Vereinigung der deutschen Firmen, die noch in der Kerntechnik tätig sind, und es sind noch einige in Deutschland weltweit tätig sind. Die neue Geschäftsführung, die Nicole Koch, ist 40 Jahre alt, Mutter mit zwei Kindern. Also, wissen Sie, da sind schon Frontfiguren heute da, die auch die Jugend an das Thema heranführen. Und auf dem Weg müssen wir weitermachen, und die SMR-Reaktoren wären für die Jungen jetzt so ein Gebiet, wo man die für so eine Technologie begeistern könnte. Und was Sie gesagt haben, natürlich von der Fertigung, da glaube ich auch, dass wenn wir in Deutschland ein SMR bauen, das wird kein deutsches Produkt sein. Also der SMR, der in Estland und in Kanada gebaut wird, ist ein SMR, der von GE Hitachi gebaut wird. Und die Chinesen bauen den HTR, Hochtemperaturreaktor, von den Deutschen entwickelt. Ja, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der war in China und hat eine Führung gemacht, und dann kam die junge Dame und hat gesagt, das ist unser Hochtemperaturreaktor. Und er sagte, nee. Das haben wir in Deutschland entwickelt und haben es euch verkauft. Ja, also muss man auch sehen, viele dieser Entwicklungen kommen aus Deutschland. Da bin ich Ihrer Meinung, die Technologie wird nicht aus Deutschland kommen. Die einzigen, die in Europa noch an der Entwicklung arbeiten, sind die Franzosen natürlich mit ihrer großen Framatome und der EDF und die Firma Rolls-Royce in England zusammen, übrigens mit Siemens. Ja, Siemens soll dann den konventionellen Teil liefern, und die sind in Tschechien ganz vorne in der Bieterliste. Übrigens war da auch bei dieser Unterzeichnung dieser Kooperation auch die Katharina Reiche dabei, fand ich sehr schön. Immerhin konnte sie da mal wieder ihr Engagement für die Kernenergie unterstreichen. Zwar nur mit Firma Siemens für den konventionellen Teil, aber immerhin, ja.
Aber immerhin, das stimmt. Herr Greber, ich glaube, unstrittig ist ja, Sie haben Fuß schon erwähnt, die energieintensive Industrie hat das nicht leicht bei uns. Eine gewisse Deindustrialisierung haben wir, zumindest würde ich sagen. Haben Sie es denn mal angeschaut, oder was ist denn Ihr Blick auf den Schaden, den wir in der Wirtschaft angerichtet haben durch den Atomausstieg?
Ja, man kann das nachrechnen. Aus der Schweiz gibt es Unterlagen, mit denen man den Atomausstieg wirtschaftlich berechnen kann. Man muss etwa die Megawattstunde mit 107 Euro einsetzen. Und wenn wir das bei einer Laufzeit von noch 40 Jahren einsetzen, dann ist es so, dass der volkswirtschaftliche Schaden in der Größenordnung von 27 Milliarden ist. Wenn wir allerdings die Laufzeiten, so wie sie derzeit im europäischen Ausland ja angestrebt werden und auch in der Genehmigung sind, von 60 Jahren einsetzen, kommen wir da leicht auf einen volkswirtschaftlichen Schaden von 100 Milliarden Euro. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das wäre ja jetzt nur der volkswirtschaftliche Schaden durch den Ausstieg aus der Kernenergie. Jetzt müssen wir aber mal weiterschauen. Wir haben ja auch ein Netz. Ich sage das auch immer in solchen Diskussionen mit diesen Erneuerbaren, sage ich immer, Leute, wenn ihr irgendwo Strom erzeugt, dann muss er erst zur Steckdose des Verbrauchers kommen. Da muss er erst mal hin. Und das kostet Geld. Das sind Systemkosten. Und die belaufen sich derzeit schon seit dem Beginn der Energiewende auf etwa 600 Milliarden Euro. So, aber das ist noch nicht der ganze Schaden. Der Schaden ist ja noch viel größer. Das deutsche Übertragungsnetz ist über Jahrzehnte, man könnte fast sagen Jahrhundert, entstanden. Und zwar ist entstanden entlang der großen Erzeugungsanlagen, also der großen Kraftwerke. Fangen wir mal an, Hamburg, dann kommt das Ruhrgebiet, dann kommt die Rheinebene, dann geht's rüber so in den Neckarraum bis runter zur Donau, Bayern. So, da sind unsere großen Übertragungsnetze. Jetzt schalten wir ein großes Kraftwerk nach dem anderen entlang dieser Übertragungsnetze ab. Das hat natürlich Folgen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Wasserleitung. Die Wasserleitung haben Sie mal irgendwann dimensioniert für so und so viele Erzeugungseinheiten. Also die Wasserleitung hat einen Durchmesser von 3 Meter. Ja? Jetzt fallen die ganzen großen Erzeugungseinheiten aus. Und da kommt nur noch was mit dem Wasserschlauch. Ist klar, da kommt beim Endverbraucher nicht mehr viel an. Wir müssen zurzeit einen unheimlichen Aufwand treiben für Blindleistung und bauen gleichzeitig neue Übertragungsleitungen, die sehen Sie ja überall, wenn Sie durch die Lande fahren, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, wenn wir immer dort anspeisen würden, wo die Übertragungsnetze sind. Und dieser volkswirtschaftliche Schaden, der ja zur Vernichtung letzten Endes unseres bestehenden Übertragungsnetzes führt, den will ich gar nicht beziffern, weil der liegt in der Größenordnung von Billionen. Also der Deutsche Industrie- und Handelstag hat da letzt gesprochen von 5,4 Billionen. Also das ist sehr wahrscheinlich eine Zahl, die einigermaßen realistisch gegriffen ist, aber vielleicht eher zu niedrig. Und ich verstehe auch immer noch nicht den Nutzen. Nehmen Sie doch mal die sogenannte Südlink, ja, diese Trasse, die oben von Brunsbüttel bis nach zum Standort des ehemaligen Kernkraftwerkes Neckar-Westheim führt. 700 Kilometer Leitung, von der sind momentan noch nicht mal 10% gebaut. Und über diese Leitung soll dann fluktuierender Windkraftstrom von der Küste nach Bayern transportiert werden. Also das muss mir einer mal erklären, wo da letzten Endes der volkswirtschaftliche Nutzen liegt. Jedes Unternehmen, das das berechnen würde, würde sagen, nee, die Leitung bauen wir nicht, die lohnt sich nicht. Ja. Aber okay, so ist es eben, wenn man die Energieversorgung ideologisch betreibt, dann kommen dann eben solche Projekte dabei raus. Und wir sind ja international jetzt schon öfters von der internationalen Energiebehörde auch abgemahnt worden. Aber wie gesagt, es findet hier nicht die richtigen Empfänger.
Ja, vor allem der volkswirtschaftliche Schaden ist ja noch höher. Jetzt haben Sie gerade die direkten Kosten. Wir haben höhere Stromrechnungen bezahlt. Da gab es auch ein paar Gewinner. Es gab ja die Gewinner, die die Windräder betrieben haben mit Einspeisevergütungsgarantie und Solaranlagen. Da gibt es ja große Klientel der Gewinner, die dann auch immer brav sich entsprechend positionieren. Aber wir haben natürlich auch einen volkswirtschaftlichen Schaden dahingehend, dass eben nicht nur die Umverteilung innerhalb der Gesellschaft stattfindet, sondern vor allem wir ja auch Wirtschaft verlieren. Und wenn Wirtschaft abwandert, haben wir noch einen Multiplikatoreffekt des volkswirtschaftlichen Schadens. Also ich sage ja immer, Energie ist Leben. Und wenn man Energie verteuert, dann macht man im Prinzip ein Wohlstandsreduktionsprogramm für das Land. Und genau das erleben wir zurzeit.
Also der Kardinalfehler, den wir in der Energieversorgung gemacht haben. Wir haben Energie zu einem wertvollen Gut erklärt. Energie an sich hat aber keinen Wert. Energie hat ja erst einen Wert, wenn ich damit Produkte herstelle oder Dienstleistungen erbringe. Ansonsten hat ja Energie erstmal keinen großen Wert. Ja gut, bei uns ist zu Hause hell, wir haben Licht und so weiter. Ja. Aber von der Produktion her gesehen, Energie ist ja eine Hilfsenergie, klar. Um etwas herzustellen, um etwas zu betreiben. Und das ist der Generalfehler. Wenn wir jetzt Energie zum höchsten Gut erklären, dann bedeutet das ja, dass die Produktion der Energieerzeugung nachlaufen muss. Und das funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert.
Es macht vor allem teuer.
Ja, ja. Und es ist gefährlich, das kommt ja noch dazu. Also die Versorgungssicherheit in Deutschland, die sinkt natürlich ständig. Also die gesicherte Leistung sind momentan noch etwa 90 Gigawatt und die Spitzenlast ist 80 Gigawatt. Also wir nähern uns langsam dem Point of No Return. Und dann kommt noch etwas dazu. Ich habe das ja untersucht mit einem Kollegen nach dem Blackout in Spanien und jetzt hat das ja die Europäische Netzbehörde bestätigt. Wenn ich ein Netz vorwiegend mit Erneuerbaren betreibe, speise ich diesen Strom über Gleichrichter ein. Das sind digitale Gleichrichter. Die können natürlich Frequenzänderungen sehr schwer verkraften. Geben wir mal ein Beispiel. Sie kennen ja den Unterschied noch zwischen UKW und digital. Oder Mittelwelle ist noch besser. Also den Sender bekommt man über UKW oder Mittelwelle immer. Man hört ihn besser oder schlechter, aber er ist da. Bei digital gibt's das nicht. Entweder er ist da oder er ist nicht da. Und genauso ist es bei den Gleichrichtern. Wenn die Frequenz sinkt, und da hat es eben in Spanien diese Kettenreaktion gegeben, ein Gleichrichter nach dem anderen ist ausgefallen, die Kernkraftwerke in Spanien waren in Revision. Und was ein Netz stabilisiert, sind die großen Generatoren mit einem großen Trägheitsmoment. Wenn da eine Frequenzänderung kommt, da läuft der Generator drüber weg. Ja, das bekommt er gar nicht richtig mit. Ja. Die Gleichrichter, die sind natürlich hochgradig empfindlich. Und was man jetzt noch festgestellt hat, ist, dass sehr viele dieser Balkonkraftwerke, die haben natürlich ganz lausige von der Qualität Gleichrichter. Und die machen zunehmend nachmittags Probleme, wenn die dann alle zuschalten, ja. Und bringen natürlich dann auch Schwankungen ins Netz, die dann nicht mehr verkraftet werden können.
Letzte Frage nochmal, Wasserstoff. Ich meine, das würde uns auch noch entgegengehalten werden, nach dem Motto, aber der Wasserstoff, der rettet uns doch dann und dann haben wir doch im Prinzip das klimaneutrale Paradies. Also ich als Kaufmann würde sagen, noch teurer als teuer, aber vielleicht haben Sie noch einen anderen Punkt.
Ja, also erstmal zu den physikalischen Grundlagen. Macht es immer sehr süffisant, weil mir das unheimlich Spaß macht, das Thema Wasserstoff.
Das macht jetzt Ihnen Spaß, aber eigentlich macht es mir als Stromkunden keinen Spaß. Aber
okay, also um ein Kilo Wasserstoff herzustellen, brauchen Sie 53 Kilowattstunden. Dann haben Sie ein Kilo Wasserstoff mit einem Inhalt von 33 Kilowattstunden. Also ist Energievernichtung pur. Aber da kommt natürlich die grüne Überlegung. Wenn die Windräder und die Photovoltaikanlagen Strom erzeugen, den wir nicht brauchen können, da können wir doch dann Wasserstoff herstellen. Und dann ist doch egal, ob wir dabei Energie vernichten oder nicht. Wir haben sie ja, sie ist ja da. Okay, dann müssen Sie jetzt erstmal einen Betrieb finden, der sagt, ich stelle nur Wasserstoff her, wenn wir zu viel Wind und zu viel Sonne haben. Wird auch nicht so einfach sein. Das ist genauso schwierig wie die derzeitige Diskussion über wasserstofffähige Gaskraftwerke. Wenn Sie ein Gaskraftwerk auf Wasserstoff umstellen, brauchen Sie die dreifache Menge Gas.
Also Wasserstoff, ja.
Wasserstoff dann, ja. Das Gasnetz ist für diesen Wasserstoff nicht ohne weiteres geeignet, weil natürlich durch dieses Gasnetz auch nur ein Drittel des Wasserstoffes transportiert werden kann. Die Komponenten, die Kompressoren und so weiter, die passen dann auch nicht. Also unterm Strich, ganz einfach, Wasserstoff gehört in die Chemie, da wird er benötigt, aber er gehört nicht in die Energieversorgung. Das wäre Energievernichtung pur. Es gibt auch, glaube ich, kein anderes Land der Welt, das Wasserstoff in seinem Stromportfolio hat. Aber wissen Sie, ich bin 1948 geboren, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als Nachkriegskind habe ich noch genügend eigentlich von dieser Nachkriegszeit, auch über die Kriegszeit mitbekommen. Das war ja das Dauerthema, wenn sich Onkel und Tanten und so weiter getroffen haben. Es wurde eigentlich nur über den Krieg gesprochen. Und was mich momentan beunruhigt, ist diese totale ideologische Überheblichkeit. Und da muss ich sagen, in der Geschichte gibt's dazu Parallelen, gerade bei uns Deutschen. Und das ist etwas, was mich wirklich beunruhigt, muss ich sagen, dass solche Dinge wieder aufleben, wo wir glauben, wir können als Geisterfahrer dem Rest der Welt zeigen, wo es lang geht. Das ist für mich persönlich ist das sehr beunruhigend. Wenn ich mal abends so drüber nachdenke, denke ich, Mensch, das ist eine Entwicklung, die hatten wir geglaubt, dass wir die schon längst hinter uns haben. Und man kann nur hoffen, dass in die Energieversorgung wieder Verstand, sprich Physik und Ökonomie, weil mehr ist es nicht. Also Energieversorgung ist Physik und Ökonomie pur. Und sonst hat er weder Ideologie oder Ethik was zu suchen, obwohl die Frau Merkel ja den Kernenergieausstieg ethisch begründet hat mit einem Bischof der katholischen und der evangelischen Kirche. Und als ich das damals dann so mitbekam, habe ich immer gedacht, was würden eigentlich die Herren Bischöfe sagen, wenn da jetzt eine Ethikkommission zur Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche eingesetzt wird und ich sitze da als Maschinenbauer dabei. Also die Wege, die wir da in Deutschland gehen, die sind einfach nicht gut. Nicht gut für uns, für unsere Wirtschaft und für unsere Zukunft.
Da haben wir ganz großen Konsens. Lieber Herr Gräber, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Und die Hörer, würde ich sagen, haben auf jeden Fall nochmal was zur Atomkraft gehört, was sie bis zum Podcast noch nicht gehört haben. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war hochinteressant. Ich hoffe, wir werden erhört.
Vielen Dank, Herr Stelter. Es war mir ein Vergnügen. Danke.
Halten wir fest. Auch 40 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl bleibt die Kernkraft eine der sichersten Formen der Energieerzeugung. Es gibt, so die Internationale Energieagentur, keinen günstigeren Strom als jenen aus bestehenden Kernkraftwerken, weshalb wir die, die wir noch haben, wieder reaktivieren sollten. China und Südkorea machen vor, dass man auch heute noch günstige Atomkraftwerke bauen kann und die neue Generation der Small Modular Reactors ist nicht nur noch sicherer, sondern dürfte durch Serienfertigung auch das Potenzial deutlicher Kostensenkungen mit sich bringen. Kurz gesagt, mit Blick auf die sich beschleunigende Deindustrialisierung in Deutschland genügt es nicht, wenn der Bundeskanzler von dem Atomausstieg als strategischen Fehler spricht. Er muss mal in das Grundsatzprogramm seiner Partei schauen und endlich das tun, was getan werden muss. Den Ausstieg aus dem Ausstieg vollziehen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem tragischen Gedenktag Ihnen sehr herzlich erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen. Ich weiß es konkret, beim Thema Atomkraft gibt es immer viel Kritik. Und ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh, wo ich denke, dass wir nochmal der Frage nachgehen sollen, gibt es eigentlich überhaupt die Möglichkeit, solche Speicher zu bauen, wie wir sie bräuchten, wenn wir auf Atomkraft verzichten. Bis dahin, Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.